Ja, dieses Weihnachten wird sicherlich anders sein, als wir das so gewohnt sind. Aber vor allem euch Kinder, ich kann euch beruhigen, Geschenke wird es wohl trotzdem geben. Und selbst wenn du dieses Jahr aus irgendeinem Grunde kein Geschenk bekommen solltest, unser himmlischer Vater hat uns ein Geschenk gemacht, das viel kostbarer ist und wertvoller ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich möchte über einige Verse predigen, die uns in die Weihnachtsgeschichte mit hineinnehmen. Sie sind aus dem Galaterbrief, aus Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Zunächst geht es um die erste Hälfte von Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann in der zweiten Versammlung um den Rest dieses Verses und die Verse 5 bis 7. Ich lese uns den Text für diese Predigt jetzt noch einmal vor. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Ich möchte noch mal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir noch einmal die Gelegenheit bekommen, dein Wort zu hören. Ich möchte dir danken für deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass ich Worte des Lebens geschenkt bekomme, Herr, dass du alles Reden und Hören segnest, dass es nicht vergeblich ist. Amen. Also heute soll es um die Weihnachtsgeschichte nach Paulus gehen. Vielleicht wunderst du dich jetzt, wieso Weihnachtsgeschichte? Das verstehe ich gar nicht. Da war nichts von Herbergssuche die Rede. Da waren keine Hirten, keine Engel, kein Kind in der Krippe. Nicht einmal Maria und Josef werden namentlich erwähnt. Das ist alles richtig. Nur, ich glaube, es ging dem Paulus gar nicht darum, das, was uns die Evangelisten Matthäus und Lukas so ausführlich berichtet haben, zu wiederholen. Er weiß das natürlich auch. Der Paulus, das war ein Vertrauter des Lukas. Der Lukas war auf einigen seiner Missionsreisen mit dabei gewesen. Paulus weiß das alles und er setzt das als bekannt voraus, sodass er aus einem anderen Blickwinkel die Menschwerdung des Gottessohnes betrachten kann. Und der erste Aspekt, mit dem sich der Apostel in Vers 4 befasst, ist der Zeitpunkt des Kommens Christi in diese Welt. Er drückt es so aus, als aber die Fülle der Zeit gekommen war. Und hier werden wir zunächst einmal daran erinnert, dass Gott auch souveräner Herr über die Zeit ist. Die Zeit gehört neben der Materie und dem Raum, zu den drei Dingen, die Gott am Anfang geschaffen hat. Und diese drei sind untrennbar miteinander verbunden. Materie, Raum und Zeit. In Genesis 1 werden die Himmel und die Erde geschaffen. Und wenn man den ganzen Bericht sich anschaut, dann stellt man fest, dass die Zeit gleichsam wie ein roter Faden sich durch alles Weitere durchzieht. Vorher gab es keine Zeit. Und die Zeit ist begrenzt. Wie sie einen Anfang hat, so wird sie auch zu ihrem Ende kommen. Nach der Wiederkunft Christi und dem tausendjährigen Reich wird es die Zeit nicht mehr geben, so wie wir sie kennen. Gott wird alle Uhren und Kalender stoppen und wieder wird es nur die Ewigkeit geben. Und das wahre Wesen der Zeit und der Ewigkeit, das kann uns wohl nicht einmal Professor Werner Gitt erklären, der war ja in Braunschweig da für die exakte Zeitbestimmung zuständig. Die Schrift sagt in Römer 11, dass aus Gott und durch ihn und zu ihm hin alle Dinge sind. Und Kolosser 1, die Verse 16 und 17, die präzisieren diese Ausgabe dahingehend, dass das ganze materielle und geistige Universum in Christus und durch Christus und für Christus geschaffen wurde und alles in ihm seinen Bestand hat. Das heißt, er schuf auch die Zeit zu diesem ganz besonderen Zweck. Und es ist die übereinstimmende Lehre der Heiligen Schrift, dass Gottes Ziele und Absichten mit der Schöpfung nach einem großen, weisen, von ihm selbst vorher entworfenen Plan im Laufe der Geschichte offenbart und erfüllt werden, zum Wohl seines Volkes und zur Ehre und Herrlichkeit seines eigenen großen Namens. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, bedeutet daher, dass Jesus Christus exakt zu dem Zeitpunkt in die Welt kam, als die Stunde gekommen war, die Gott dafür in seinem perfekten Zeitplan von Ewigkeit her festgelegt und vorgesehen hatte. Kein Moment eher oder später. Bei Gott gibt es nichts Zufälliges, nichts Unvorhergesehenes in seinem Planen und Wirken. Christus kam genau im richtigen Moment, auch wenn ungefähr 4000 Jahre vergehen mussten von der ersten, noch sehr geheimnisvollen Ankündigung eines Retters in Genesis 3 bis zu seinem Kommen im Fleisch. Und bei allem, was in diesen Jahrtausenden passiert ist und bei allem, was in den nächsten 2000 Jahren noch passieren sollte, nichts ist damit in irgendeiner Weise vergleichbar. Das hatte auch der 1991 im Alter von 61 Jahren verstorbene James Irwin, der Pilot der Mondlandefähre auf der Apollo 15 Mission, erkannt. Von ihm stammt das Zitat: Dass Jesus über diese Erde lief, ist wichtiger, als dass ein Mann auf dem Mond lief. Und die Menschwerdung Christi ist tatsächlich der Höhepunkt aller Gedanken und Pläne Gottes für das gesamte Universum. Bevor Jesus kam, beherrschten große Nationen scheinbar für eine Weile die Weltbühne, um dann wieder in der Versenkung zu verschwinden. Die Ägypter, die Babylonier, das Mesopersische Reich mit seinen großen Herrschern Kyros, Darius und Xerxes, die Griechen unter Alexander dem Großen, zuletzt die Römer. Aber dann in den Tagen des Augustus, wir haben es heute Morgen ja schon gehört, als Quirinius Statthalter von Syrien war, sollte das geschehen, was die gesamte Weltgeschichte in ein Vorher und Nachher teilen sollte. Vor Christus und nach Christus. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in eine Krippe liegend. So hatte ein Engel die Geburt des Heilands angekündigt. Begleitet wurde diese erstaunliche, wunderbare Botschaft durch die Anwesenheit der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und riefen: Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und das ist doch interessant, ne? Wem diese himmlische Offenbarung zuerst zuteil wird. Nicht den hohen Priester, nicht den Pharisäern oder Sadduzäern oder König Herodes, sondern Hirten, die auf den Feldern vor Bethlehem in der Nachtwache hielten mit ihren Herden. Ausgerechnet diesen Leuten, die am Rande der Gesellschaft lebten, denen Luxus fremd war, die häufig in Höhlen oder auf dem freien Feld übernachteten, die auch seitens der Pharisäer sehr verachtet waren, weil sie die Reinigungsvorschriften nicht erfüllen konnten, weil sie den Tempel nicht besuchten. Und ihnen wurde die frohe Botschaft von der Geburt Jesu zuerst angekündigt, damit auch der Allergeringste und Unbedeutendste begreifen kann, das Heil gilt allen Menschen. Niemand soll ausgeschlossen werden. Wie schon Jesaja prophezeit hatte: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Lande der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Anfängen. Gleich nach dem Sündenfall, infolgedessen all die Übel in die Welt kamen, die uns Menschen seitdem so plagen, alle Krankheiten, alles Leid, alle Sorgen, Angst, alle Schuld, aller Tod, da gab Gott schon die Verheißung, gleich am Anfang: Ich sende einen, der diese Übel von der Welt wegnehmen wird. Noch im Garten Eden sagte Gott im Beisein der ersten beiden Menschen zu der Schlange, und gemeint ist der Teufel: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, also der Nachkomme der Frau, wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und dann, 10 Verse weiter, da lesen wir, dass Eva gleich nach der Geburt ihres ersten Sohnes Kain einen Lobruf anstimmt: Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und die Wuppertaler Studienbibel gibt als wörtlich korrekte Übersetzung an: Ich habe erschaffen einen Mann, den Jahweh. Versteht ihr, was sie gemeint hat? Sie hat gedacht: Jetzt ist er schon da, der Messias, das ist er schon, den ich geboren habe. Mit letzter Sicherheit werden wir das nicht klären können, aber es ist echt menschlich, so zu denken. Aber wie bitter, wenn sie das gedacht hat, ist sie enttäuscht worden. Denn dieser erste Menschensohn, der von der Frau geboren, der wurde der Mörder seines Bruders. Zwar redet Gott weiter von den Verheißenen. Er lässt Menschen erscheinen, in denen sich Züge und Ähnlichkeit mit dem finden, der da kommen soll. Er sendet Mose, er gibt ein Gesetz mit wundervollen Ordnungen, Geboten und Satzungen. Die Reden seiner Propheten von dem Gesalbten, der kommen soll, werden deutlicher und deutlicher. Und doch mussten 4000 Jahre trostlos sündiger Menschheitsgeschichte folgen, bevor der verheißene Erlöser endlich kam. Warum hat Gott so lange gewartet? Kann man ja darüber nachdenken. Hat er seine Verheißungen vergessen in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden, in denen der größte Teil der Menschheit in Unkenntnis der Wahrheit lebte und starb, denn mal abgesehen vom jüdischen Volk und einer winzigen Gruppe von Nichtjuden, die im Alten Testament zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen sind, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die Welt als Ganzes lebte in Unwissenheit, Dunkelheit und Aberglauben. Sie beteten an, was sie nicht kannten. Sie hatten Götter aus Gold, Silber, Holz und Stein. Und Millionen unsterblicher Seelen sanken dahin eine Beute des unerbittlichen Todes. Als Antwort auf die Frage, warum Gott so lange gewartet hat, bevor er den Messias sandte, da wird von Bibelauslegern häufig angeführt, dass Gott erst einmal für die optimalen Rahmenbedingungen für sein Kommen sorgen musste. Also so, man sagt heute so, für die Infrastruktur. Damit sich die gute Nachricht von Jesus in maximaler Geschwindigkeit über den ganzen Globus ausbreiten konnte. Und dann wird darauf hingewiesen, dass Jesus während der Pax Romana kam, also zu einer Zeit relativen Friedens und recht stabiler politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse, die durch die Tatsache hervorgerufen wurden, dass die Römer den größten Teil der bekannten Welt erobert hatten und fest unter ihrer Kontrolle hatten. Auch dass eine der technischen Errungenschaften der Römer der Bau befestigter Straßen war, die das Reisen einfacher und bequemer machte und die das ganze römische Reich durchzogen. Vor allem Kaiser Augustus, der etwa 20 Jahre vor der Geburt Jesu an die Macht kam, also der betrieb Straßenbau im großen Stil. Da kommt Bunte nicht mit. Also dieses Sprichwort, alle Wege führen nach Rom, das geht auf die gewaltige Bautätigkeit des Augustus zurück, der auch so eine Art Expresspost ins Leben rief, mit der man schnell Nachrichten verbreiten konnte. Und dann kam mir noch eins dazu. Da gab es mit dem Griechischen eine moderne Weltsprache, die fast überall verstanden wurde. Also was heute Englisch ist, war damals Griechisch. Das hatte schon 300 vor Christus mit Alexander begonnen, war aber zunächst weitgehend auf den Osten beschränkt, aber mit Kaiser Augustus wurde dieses Griechisch auch zur Weltsprache im Westen. Also in römischen Schulen wurde Griechisch unterrichtet. Und die in die Welt zerstreuten Jünger brauchten daher nicht erst Sprachschulen für ihre Mission. Im Römischen Reich war das weitgehend nicht nötig. Man konnte sofort auf Griechisch beginnen, die Botschaft vom Messias weiterzusagen. Kein Wunder, dass auch das Neue Testament zuerst in griechischer Sprache aufgeschrieben wurde, in der Sprache, die sehr, sehr viele Menschen im weiten Reich verstanden. Also alles Umstände, die Verbreitung des Evangeliums erheblich erleichtern. Und trotzdem, denke ich, ist es nur ein Teil der Antwort. Denn wenn Gott allein sich über solche Dinge Sorgen gemacht hätte, ja, dann hätte er auch warten können, bis wir Satelliten, Radio, Fernsehen, Internet, Smartphones und all die modernen Printmedien haben. Nein, ich denke, zum einen war es der richtige Zeitpunkt im Leben des jüdischen Volkes. Sie waren durch die 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft und also so nach der Heimkehr in ihr Land weitgehend über den Götzendienst hinweggekommen, für den sie sich all die Jahrhunderte vorher so anfällig gezeigt haben. Sie hatten Zugang zur Tora und zu den Schriften der Propheten. Dass der Messias in ihrer Generation kommen musste, das hätten sich die Juden, die zur Zeit Jesu lebten, gut und gerne sogar ausrechnen können. Etwa 600 Jahre vorher wirkte nämlich der Prophet Daniel. Und durch Daniel ließ Gott ankündigen, wann der verheißene Retter auf die Erde kommen würde. Das steht in Daniel 9, die Verse 24 bis 27. also das im Einzelnen zu betrachten. Die Zeit haben wir jetzt leider nicht. Aber in Vers 25 heißt es, so sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wieder aufzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und die historische Erfüllung, die zeigt, dass diese Wochen Jahrwochen sind. Eine Jahrwoche, das sind immer 7 Jahre. Das heißt, 7 mal 7, das ist 49 Jahre. Das ist sozusagen der erste Bauabschnitt. Und weiter schreibt Daniel, Jerusalem wird wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben 62 Wochen lang, wohl in kummervoller Zeit. Also weitere 62 Jahrwochen, 7 mal 62, also 434 Jahre für Jerusalem, in denen Jerusalem wiederhergestellt ist. Und dann, Vers 26, wird ein Gesalbter ausgerottet werden und niemand wird ihm helfen. Und das ist der angekündigte Kreuzestod Jesu. Und dann wird das Volk eines Fürsten kommen und die Stadt und den Tempel zerstören. Das sind die Römer, die 70 nach Christus den Tempel völlig platt gemacht haben. Und der Daniel, der schreibt dies ja 600 Jahre vor Christus. Und das Wort, das erging, Jerusalem wieder aufzubauen, das kann nur der Befehl des persischen Großkönigs Artaxerxes 445 vor Christus gewesen sein. Das können wir in Nehemia 2, 1 bis 8 nachlesen. Zwar hatte auch der Kores den Juden schon erlaubt, vorher nach Jerusalem zurückzugehen und den Tempel zu bauen. Aber dass sie die Stadt aufbauen durften, die Mauern, das war dieser Erlass des Artaxerxes. Und wenn wir nun, also 445 vor Christus, wenn wir davon die 7 Jahrwochen oder 49 Jahre abziehen und dann nochmal 62 Jahrwochen oder 334 Jahre, dann kommen wir von diesem Zeitpunkt an, gerechnet unter Berücksichtigung der Besonderheiten im jüdischen Kalender, dann kommen wir so in die 30er Jahre nach Christus. Nun wusste man zwar nicht genau, das wusste man nicht, in welchem Alter der Messias umgebracht werden würde. Aber man konnte von da ab in etwa berechnen, in welcher Zeit er geboren sein musste. Zeitraum vielleicht von 10, 15, 20 Jahren Differenz. Das heißt, die Israeliten konnten es in etwa ausrechnen. Seit 445 vor Christus, seit dem Befehl des Artaxerxes, lief die Uhr. Und von da an konnte jeder Jude, der seinen Propheten Daniel und die prophetischen Schriften einigermaßen kannte, in etwa berechnen, zu welchem Zeitpunkt der Messias auf der Erde erscheint. Dazu hatten sie genügend Zeit gehabt, ihre Unfähigkeit zu erkennen, das wunderbare Gesetz ihres Gottes einzuhalten. Und damit hätten sie auf das Rettungsangebot Gottes allein aus Gnade vorbereitet sein können. Ich finde das absolut erstaunlich. Ein weiterer Grund liegt sicherlich darin, der Menschheit insgesamt vor Augen zu führen, wie dramatisch ihre sündige Sündhaftigkeit in Wirklichkeit ist. Ich weiß, über dieses Thema spricht nicht jeder gerne. Bis in die Kirchen und Gemeinden tut man sich schwer, über Sünde zu reden. Aber vieles spricht dafür, dass Gott die Ausführung seines großen, die ganze Welt umfassenden Heilsgedanken so lange hinauszog, bis die Menschheit die abgrundtiefe Bosheit der Sünde irgendwo begriffen hat, um ihr das zu demonstrieren. An den Ereignissen von der Sündflut, an Sodom und Gomorra, auch an der Geschichte Israels mit all seinem Versagen in den Tagen der Väter, der Richter und Könige. Und Israel, das von Gott auserwählte Volk, war sicherlich nicht schlechter als die anderen Völker drumherum. Im Gegenteil. Ich denke, das ist auch ein Grund mit, warum Gott gewartet hat. Und deswegen sollten auch wir Sünde keineswegs verharmlosen oder leichtfertig darüber hinwegsehen. Sünde ist teuflisch. Sie ist Feindschaft gegen Gott und bringt nichts als Elend und Zerstörung. Der Verlauf der gesamten Menschheitsgeschichte hat das gezeigt. Und dann, ja, nicht zuletzt muss auch das Wesen mit in Rechnung genommen werden, dass es unternommen hatte, der Menschheit einen anderen Weg zu weisen als den von Gott vorgegebenen. Da die Menschheit eingegangen ist auf sein satanisches Angebot, ihr werdet sein wie Gott, ließ Gott dem Feind wie auch der von ihr verführten Menschheit den weitesten Spielraum zur Ausführung ihrer eigenen Gedanken und Absichten, damit auf alle Zeiten und über alle Zweifel erhaben feststeht, wohin es führt, wenn Menschen und Engel eigene Wege gehen. Hätte er ja nicht tun müssen. Er hätte ja die Menschen sofort beseitigen können, die Sünder sofort beseitigen können. Nur hätte es uns Menschen dann nicht mehr gegeben. Dies zu durchschauen ist gar nicht so einfach, weil es ja auch gerade in der heidnischen Welt brillante Köpfe gab. Leute mit ausgezeichnetem Verstand, tiefer Einsicht und großem Wissen auf allen möglichen Gebieten. Ägypten mit seiner uralten Weisheit und seinen okkulten Künsten ist ein besonderes Beispiel, aber auch die antike griechische Gesellschaft mit ihrem ungeheuren Reichtum an Kultur und Zivilisation, namentlich durch Architektur, Bildhauerei, Literatur, Philosophie, Naturwissenschaft und Medizin. Das können wir noch immer an ihren vielen Götzentempeln, Theatern, Statuen und Schriften sehen. Das waren schon gelehrte Männer, tiefgründige Denker, wenn man so an Sokrates denkt oder Aristoteles oder Platon. Und auch die danach kamen. Und wir haben noch viele ihrer Bücher und einige darunter sind auch heute noch durchaus lesenswert, durchaus wert, studiert zu werden. Und dennoch war ihnen allen der Blick auf den lebendigen Gott vernebelt. Auch die Weisheit dieser Griechen fand keine Lösung für das Problem der Sünde. Sie konnten es nicht lösen. Die klügsten Köpfe der antiken Geschichte konnten das Problem der Sünde nicht lösen. Von Gottes Art mit Sünde umzugehen, davon hatte niemand von ihnen auch nur zu träumen gewagt. Der Weg, den Gott wählte, das Problem der Sünde anzugehen, ist keinem in den Sinn gekommen. Als aber die Fülle der Zeit kam, Pleroma steht da im Griechischen für Fülle. Und dieses Wort kannst du auch benutzen, um damit auszudrücken, dass ein Krug voll ist bis zum letzten Tropfen oder ein Korb voll ist. Und man könnte also auch übersetzen, als die Zeit dafür reif war. So könnte man auch wohl übersetzen, sandte Gott seinen Sohn. Was beinhaltet das? Was hat das zu sagen uns? Also wir dürfen erstens nicht den Fehler machen, zu glauben, dass Jesus ein geschaffener Sohn Gottes ist. Dem ist nicht so. Gott sandte nicht einen Engel oder irgendein anderes Geschöpf, sondern Gott sandte, als die Zeit erfüllt war, seinen einzigen Sohn, der bereits existierte, bevor er in Bethlehem geboren wurde. Man kann nur jemanden senden, der schon da ist. Es war nicht die Menschwerdung in Bethlehem, die ihn zum Sohn Gottes machte. Und es war auch nicht, wie manche meinen, seine Taufe im Jordan oder seine Auferstehung aus den Toten. Jesus existierte von Ewigkeit her, wie wir es ja auch schon in der Schriftstelle aus Kolosser 1 gehört haben. Gleich zu Beginn seines Evangeliums schreibt Johannes über die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und dann weiter, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Zweite, was wir aus unserem Text aus Galater 4 über den Sohn lernen, ist, dass der Sohn vom Vater gesandt ist. Das ist ganz wichtig, denn dieser Begriff, dass der Vater den Sohn sandte, das ist ausschlaggebend für alles, was Jesus während seines gesamten Wirkens auf dieser Erde getan hat. Alles, was Jesus sagte, alles, was er tat, tat er im Auftrag und in der Autorität des Vaters. Als er in Bethlehem unsere Natur annahm, Mensch wurde, tat er es freiwillig, aber in der Autorität des Vaters. Auch wenn er noch so schwach und klein war als Menschenkind, als Baby, er kam in der Autorität des Vaters. Gott sandte ihn, wie eine Regierung einen Botschafter sendet, und er geht in der Autorität dieser Regierung. Als Jesus aufwuchs und später Segen unter den Menschen verbreitete, tat er dies, weil er ein Gesandter war, ein Botschafter Gottes. Jedes Wort, was er sprach, sprach er im Auftrag mit Befugnis. Er hatte einen Auftrag, er war gesandt. Jede Tat führte er im Namen seines Vaters aus. Und deshalb tat der Sohn auch nichts aus sich heraus. Alles, was er tat, tat er in Abstimmung und im Willen des Vaters. Er ging nicht seinen eigenen Weg, sondern der Vater wirkte durch ihn. Und genau das bedeutet dieser Ausdruck, Gott sandte seinen Sohn. Und in der Tat ist es der höchste Ausdruck der Liebe Gottes zur Welt. Denn so hat Gott, der Liebe ist, die Welt, die Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, sagt die Schrift in Johannes 3,16. Wie auch immer Gottes Liebe zur Welt verstehen, wir dürfen sie nicht abschwächen. Wir dürfen nicht zu wenig daraus machen. Und selbst wenn wir es nicht verstehen können, wie Gott eine solche Welt wie die unsere lieben kann, Menschen wie uns lieben kann, sollten wir die Wahrheit dieser Aussage nicht in Zweifel ziehen. Gott hat diese Welt geliebt. Und der Beweis dafür ist, dass er in der Fülle der Zeiten seinen Sohn auf eine große Mission sandte, die darin bestand, sich mit der Lösung des Sündenproblems zu befassen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, sagt Johannes 3, Vers 17, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das war sein Auftrag. Dafür hat er die Lizenz zum Retten von seinem himmlischen Vater erhalten, weil das Problem der Sünde der Mensch niemals aus sich allein heraus würde lösen können. Alle seine Versuche, alle seine religiösen Bemühungen, alle seine selbstentwickelten Methoden waren gescheitert. Nichts funktionierte. Das, was Gott erdacht und angewandt hatte, nämlich seinen Sohn zu senden, allein das hat funktioniert und funktioniert bis heute. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, schreibt der Jünger und Evangelist Johannes, apostolischer Augenzeuge des Wirkens Jesus in dieser Welt, einschließlich seines Kreuzestodes und seiner Auferstehung. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott, der Liebe ist, seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, was wir eigentlich alle sollten, ne? Sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und dann ein paar Verse weiter nochmals. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als der Retter der Welt. Das also ist Weihnachten. Der Beginn der gewaltigsten Rettungsaktion, die die Welt je gesehen hat und die bis in unsere Tage hineinreicht. Ich komme zum Schluss meines ersten Teils. Allein durch die DHL in Deutschland werden in diesen Tagen vor Weihnachten jeden Tag etwa 11 Millionen Pakete und Päckchen verteilt. Jeden Tag. Die Zahl der weltweit zum Fest versandten Geschenksendungen ist um ein Vielfaches höher. Und trotzdem ist der Wert all dieser Geschenke nichts im Vergleich zu dem, was der Vater mit der Sendung seines Sohnes uns gegeben hat. Ich möchte mit ein paar persönlichen Fragen dazu schließen. Also ich stelle dir jetzt mal diese Fragen. Wann hast du das letzte Mal über Gott gestaunt? Welche Bedeutung hat Weihnachten für dich? Hast du die Weihnachtsgebotschaft gehört und verstanden? Hast du schon eine Beziehung zum Vater im Himmel? Weißt du, wem du dich anvertrauen kannst, um in den Himmel zu kommen? Hast du schon Gottes unfassbar wertvolles Geschenk angenommen? Wenn du auf meine letzte Frage frohen Herzens mit Ja antworten kannst, wenn Jesus Christus auch in deinem Herzen Raum gefunden hat, wenn er der Herr deines Lebens geworden ist, der König, dein König, dann wird die Freude von Weihnachten eine bleibende Freude werden. Und es wird dein Leben prägen, es wird dich verändern und es wird dir immer mehr deutlich machen, wer Gott ist und wer Jesus Christus ist, den er gesandt hat zu deiner Erlösung. Amen, Halleluja, wir haben einen wunderbaren Gott, preist den Herrn. Weihnachten ist wunderbar. Gottes Liebe bleibt auch in unüberschaubaren Zeiten dieselbe. Ich möchte mit uns nochmal beten. Ja, was sollen wir dazu sagen, zu deiner Liebe, Herr? Was können wir da dem noch hinzufügen? Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns allen groß wirst, dass wir uns öffnen für dein Licht, für deine Liebe. Und dass wir zu Menschen werden, die diese Liebe in diese kalten, dunklen Welt hinein weitergeben. Danke nochmal, Vater, dass du den Sohn gesandt hast, damit wir leben dürfen durch ihn in Ewigkeit. Amen.